Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Und hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir sind selber ganz gespannt, wie das wird. Wir haben nämlich ein tolles Interview. Das hatten wir ja schon angekündigt in der letzten Folge. Aber bevor ihr dazu ein bisschen mehr erfahrt, wollen wir erstmal die Chance nutzen, uns nochmal bei euch zu bedanken.
Ja, vielen lieben Dank. Seit wir die Kaffeekasse eingerichtet haben, nutzt ihr die auch wirklich. Das bedeutet uns wirklich viel.
Ja, ihr unterstützt uns da sehr. Also vielen, vielen Dank. Aber natürlich auch ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr so fleißig zuhört, uns weiterempfehlt, die Folgen liked und so weiter und so fort.
Ja, und vor allem Vorschläge schickt. Es kommen immer wieder neue Ideen. Also wenn ich so viel Rechercheaufwand damit verbunden wäre, würde ich am liebsten wöchentlich neue Folgen rausbringen.
Ja, das stimmt.
Also es sind wirklich tolle Ideen. Also keine Angst, uns geht so schnell nicht der Stoff aus. Wir versuchen, alles toll zu recherchieren und nachzugucken und daraus auch für euch hoffentlich spannende Folgen zu machen.
Ja, genau. Und wir wollen ja auch immer so ein bisschen Abwechslung drin behalten in unseren Folgen.
Ja, und Abwechslung ist genau das richtige Stichwort. Denn wir haben ja eigentlich durch Zufall zwei ganz spannende Kontakte bekommen. Aber ich glaube, wir müssen etwas anders anfangen. Wir haben ja gesagt, als wir so mit der Mordserie durch waren und unser eigentliches Miniserienprojekt abgeschlossen war und wir weitermachen wollten, dass wir auch mal gerne Filme oder Bücher besprechen wollen, die sich ja mehr oder weniger mit der Ripper-Thematik oder mit der Whitechapel-Mordserie beschäftigen. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einstieg, bevor wir das erste Buch oder den ersten Film beleuchten, indem wir mit einem Regisseur und mit einem Autoren gesprochen haben, die beide die Whitechapel-Mordserie fiktional verarbeitet haben.
Ja, und nicht nur das, sondern auch aufeinander aufbauend. Ne? Also das sind ja ein Autor und ein Regisseur, die jeweils miteinander gearbeitet haben. Also der Regisseur hat das Werk des Autors verfilmt. Oh Gott, jetzt machen wir es aber spannend.
Ja.
Und zwar geht es um den amerikanischen Autor Bradley Harper, der das Buch A Knife in the Fog geschrieben hat. Und die andere Person, das ist James Mansell, das ist ein britischer Regisseur. Und der hat aufbauend auf dem Werk von Bradley Harper seinen Kurzfilm Leviathan gedreht.
Und es kam durch Zufall zu diesen Gesprächen, denn James Mansell schrieb mich über Instagram an. Also auch in Großbritannien ist unser kleiner Podcast schon bekannt, zumindest bei einem Regisseur.
Ja, aber das fand ich wirklich beeindruckend, weil er meinte, er hätte uns so schnell gefunden, das hätte ich gar nicht gedacht. Also auch dafür euch ganz herzlichen Dank. Das liegt ja am Ende auch an euch.
Ich habe auch meine Statistik zugeschickt bekommen, dass wir unter den Top 10 britischen Historic London Podcasts aufgeführt werden.
Britischen Podcasts?
Ja, über das historische London. Ich weiß es nicht, habe es noch nicht hinterfragt, ich fand es cool.
Nee, hinterfragen wir auch besser nicht. Okay, zurück zum Thema.
Genau, und über den James haben wir dann den Kontakt zu dem Brad bekommen. Und um jetzt noch ein bisschen tiefer in unsere Küche blicken zu lassen, das Buch von Bradley Harper, A Knife in the Fog, ist von Dorothy Schröder übersetzt worden, die wir ja vor einigen Folgen zusammen mit ihrem Sohn Philipp Röttgers schon mal im Gespräch hatten.
Genau.
Sie ist nicht nur jemand, der britische Bücher ins Deutsche übersetzt, sondern sie ist ja selber ziemlich tief im Thema und insofern ist die Übersetzung auch mit Hintergrundwissen angefertigt worden. Dass das Interview mit Brad und James jetzt auch ein bisschen später kommt, das liegt daran, dass wir lange überlegt haben, wie wir das für euch aufbereiten. Denn wir wollten aufgrund der Sprachbarriere nicht einfach nur eins zu eins das Interview hier senden, sondern wir haben es ein bisschen aufbereitet. Das heißt, Nina, wir beide unterhalten uns gleich über das Gespräch und bringen zwischendurch immer mal wieder O-Töne von den beiden rein, was sie gesagt haben, sodass auch diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut im Englischen sind, dann genau wissen, worüber wir uns unterhalten haben.
Das war nämlich tatsächlich am Ende über anderthalb Stunden lang unser Gespräch und das war auch ganz toll, aber vielleicht ist es schöner, wenn wir es ein bisschen aufbereiten, haben wir gedacht. Also lasst uns gerne wissen, wie ihr es findet. Es ist ja auch das erste Mal, dass wir das machen hier im Podcast.
Gut, dann starten wir mal durch.
Vielleicht starten wir mal mit dem Inhalt des Buches A Knife in the Fog, denn das ist schließlich ja das Material, auf dem sowohl der Kurzfilm basiert, als auch der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind, ne, eigentlich für unser kleines Interview.
Ja, gern. A Knife in the Fog oder Dr. Doyle jagt Jack the Ripper Ich habe mal eine kleine spoilerfreie Inhaltsangabe vorbereitet. September 1888. In London herrscht Angst. Ein phantomhafter Mörder terrorisiert die Gassen von Whitechapel und die Polizei tappt völlig im Dunkeln. Zur gleichen Zeit praktiziert in Portsmouth, im Süden Englands, der 29-jährige Arthur Conan Doyle als Hausarzt. Doch er ist frustriert. 2 Jahre zuvor veröffentlichte er mit Schwierigkeiten seine erste Kriminalgeschichte, eine Studie in Scharlachrot, in der ein genialer Detektiv namens Sherlock Holmes ermittelte. Die Geschichte war zwar ein Erfolg, brachte ihm aber kaum Geld ein. Da erreicht Doyle eine Nachricht des ehemaligen Premierministers William Gladstone. Ein Auftrag. Doyle soll die Ermittlungen der verzweifelten Metropolitan Police als Berater unterstützen. Der Arzt und Schriftsteller willigt unter einer Bedingung ein. Er braucht seinen Mentor an seiner Seite, den brillanten Professor Joseph Bell. Jenen Mann, der mit seinen Deduktionen Doyle einst zu der Figur Sherlock Holmes inspirierte. Doch die beiden Herren stoßen schnell an ihre Grenzen. Als Männer des Bildungsbürgertums sind sie in den Elendsvierteln des East End so fremd wie auf einem anderen Planeten. Sie verstehen weder die ungeschriebenen Gesetze der Straße noch die tödliche Dynamik der Slums. Hier finden sie Unterstützung durch Margaret Harkness. Die junge Autorin lebt selbst im East End und kennt die sozialen Gefüge und die Abgründe von Whitechapel wie keine zweite. Während Doyle und Bell mit Logik und Skalpell analysieren, liefert Harkness den nötigen Realitätssinn. Gemeinsam bildet dieses ungleiche Trio eine Allianz gegen einen unbekannten Mörder.
Ja, genau. Und da sehen wir ja schon, dass es total spannend ist, weil Bradley Harper hier 3 tatsächlich historische Personen ermitteln lässt, quasi, ne? In dem Fall Jack the Ripper, was natürlich nicht wirklich passiert ist, aber auf diese Weise verarbeitet er den Stoff. Und das ist echt interessant.
Genau, dazu werden wir gleich nochmal was von ihm selbst hören, wie er dazu kam und wie er das Ganze angegangen ist. Vielleicht mal kurz zu den Fakten des Buches. A Knife in the Fog erschien erstmals im Oktober 2018 in den Vereinigten Staaten im 7th Street Book Verlag. Es wurde direkt auch Finalist für den Edgar Award 2019 mit der Mystery Writers of America in der Kategorie Bester Erstlingsroman eines amerikanischen Autors. Und das Buch wurde bisher ins Deutsche und ins Japanische übersetzt. In Deutschland erschien es im Oktober 2024 im Dürers Verlag als Dr. Doyle jagt Jack the Ripper und, wie wir auch gesagt haben, übersetzt von Dorothee Schröder. Seit Mai 2025 ist es auch in Deutschland als Hörbuch erhältlich, eingesprochen von Marco Sven Reinbold. Wollen wir noch mal ganz kurz Bradley Harper uns anschauen, bevor wir ihn gleich selber hören? Bradley wuchs in Oklahoma auf. Wie auch seine Frau ist er zum Teil Cherokee und die beiden sind jetzt auch schon über 50 Jahre verheiratet. Als er zum College ging, wollte er selber Lehrer werden für Spanisch und Geschichte, aber damals brach der Vietnamkrieg aus und er wurde direkt nach seinem Abschluss zum Militärdienst eingezogen. Er wurde der Infanterie zugeteilt und hatte laut eigener Aussage eines Tages eine sehr unangenehme Begegnung mit einem Militärarzt, sodass er beschloss, es besser machen zu wollen. Als er dann mit 29 Jahren aus dem Dienst ausgeschieden war, studierte er also Medizin und ging zurück in die Army. Dort leitete er als Kommandant verschiedene Sanitätseinheiten in Auslandseinsätzen, hatte einen 2-jährigen Einsatz im Pentagon und erhielt als der einzige Nicht-Italiener den Malteserorden für die Unterstützung der italienischen Armee. Er war insgesamt 37 Jahre bei der US Army und erreichte den Rang eines Colonels und war als Pathologe dort auch zuständig und führte in dieser Zeit über 200 Autopsien und forensische Untersuchungen durch. Nach seiner Pensionierung ging Brad dann wieder zur Schule, denn er machte ein Associate Degree in Creative Writing an der Full Sail University. Und dann begann er auch mit der Arbeit an seinem ersten Buch, A Knife in the Fog, an dem er insgesamt 3 Jahre arbeitete. Und er sagt da, das war eigentlich das Buch, was er selber immer lesen wollte. Diese Figuren, also insbesondere die Figur von Margaret Harkness, taucht auch noch in 2 weiteren Romanen von ihm auf, die mittlerweile auch schon ins Deutsche übersetzt wurden. Also es ist so eine kleine Trilogie geworden. Und zuletzt erschien von ihm Maiden Voyage, auch hier wieder eine historische Person aus dem viktorianischen London, nämlich Mary Carr, die zeitweise Anführerin der 40 Elephants.
Ganz spannende Geschichte.
Und diese Mary Carr ist auf der Titanic, einem Kunstraub auf der Spur. Das Buch ist allerdings noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Genau, was ist noch über Brad zu sagen? Ich glaube, es ist ein total lieber, angenehmer Gesprächspartner. Ja.
ein ganz interessanter Mensch und auch super offen und freundlich. Also das war ganz angenehm, mit ihm zu reden. Und gerade auch, weil er hat ja nun wirklich auch schon viel erlebt. Also da hat er uns vorher schon total viel erzählt. Also ja, ganz cooler Vogel.
Ja.
Ja gut, aber jetzt kann man ja schon mal fragen, wie kommt so eine Person wie Bradley dazu, so einen historischen Kriminalfall wie Jack the Ripper zu einem fiktiven Roman zu verarbeiten, ne? Also warum hat er überhaupt Interesse an dem Stoff? Weil das liegt ja jetzt nicht unbedingt so nah in seiner Biografie. Und das haben wir ihn natürlich auch gefragt.
Well, let me have to start a little bit further back. I grew up in Tulsa, Oklahoma, on the very edge.
Ich muss etwas früher anfangen. Ich bin in Tulsa, Oklahoma, am Rande der Stadt aufgewachsen. Es war nicht ganz auf dem Land, aber auch nicht ganz in der Stadt. Die Häuser standen etwas auseinander. Und im Sommer meines 13. Lebensjahres war es das Größte, wenn einmal pro Woche der Bücherbus auf dem Parkplatz neben dem Lebensmittelgeschäft stand.
Also mit anderen Worten, Bradley, der steigt ungefähr einmal die Woche auf sein Fahrrad und fährt diesen weiten Weg hin, um diesen Bibliotheksbus zu besuchen. Und da kann er sich immer 4 Bücher ausleihen und die hat er dann im Laufe der Woche gelesen und beim nächsten Mal wieder mitgenommen. Und bei einem dieser Besuche findet er den kompletten Sherlock Holmes Kanon, also alle Werke zu Sherlock Holmes. Da ist er 13 Jahre alt und er suchtet diese Geschichten wirklich innerhalb einer Woche durch. Und er ist am Ende so traurig, als er mit dem letzten Buch fertig ist, dass es keine weiteren Geschichten mehr gibt, dass er sogar weinen muss.
Sein ganzes Leben lang ist er in Sherlock Holmes Geschichten treu geblieben, hat auch immer wieder diese Geschichten gelesen, das hat ihn auch immer wieder fasziniert. Bis zu dem Zeitpunkt, als er dann mit seinem beruflichen Leben insofern durch war, denn dann hat er uns erzählt.
So after I retired from the army after 37 years, 4 months and 9 days.
Nachdem ich nach 37 Jahren, 4 Monaten und 9 Tagen aus der Armee ausgeschieden war und ein Jahr im Ruhestand verbracht hatte, sagte ich mir, dass ich einen Grund brauche, morgens aus dem Bett zu kommen. Eines Tages las ich auf Wikipedia den Artikel über Arthur Conan Doyle.
Was ihn über Conan Doyle besonders fasziniert hat, war diese Tatsache, dass er 1886 eine Studie in Scharlachrot veröffentlicht hatte. Und zunächst hatte Doyle auch große Schwierigkeiten, diese zu veröffentlichen. Schließlich verkaufte er die Rechte für 25 Pfund. Ich habe mal nachgeschaut, das wären heute ungefähr 4.500 Euro. Damit hat er aber auch komplett sämtliche Rechte an diesem Buch abgegeben, an diesem Roman. Und das kam schon wirklich einer Beleidigung gleich. Auch damals schon, dass Doyle so wenig dafür bekommen hat. Und er war damit eigentlich dann auch selber fertig mit Kriminalgeschichten. Er hatte gar keine Lust mehr, Kriminalgeschichten zu schreiben. Das ist ja dann auch irgendwann, wer sich ein bisschen mit dem Kanon und Conan Doyle auskennt, so weit gekommen, dass er auch die Schnauze voll hatte von Sherlock Holmes und eines Tages in sein Tagebuch schreibt, heute habe ich Sherlock Holmes getötet, indem er den in die Reichenbach-Fälle runterschmiss. Er wollte wieder andere, ernstzunehmendere Geschichten schreiben. Aber wir wissen heute, er hat natürlich Sherlock Holmes fortgesetzt.
Ja, und es war ja auch ein Riesendruck der Öffentlichkeit, ne? Die Menschen wollten das ja auch unbedingt weiterlesen. Es ist ja tatsächlich ziemlich gut angekommen.
Ja, richtig. Aber was Bradley Harper jetzt so fasziniert hat, 1886 das Debüt, dann 4 Jahre nichts und 1890 betritt Sherlock Holmes dann wieder die Bühne in dem Roman Das Zeichen der 4. Und Brad hatte dann so, er sagte, so funktioniert sein Kopf, die Idee. Da lagen genau in der Mitte der Höhepunkt der Whitechapel-Mordserie. Und was ist denn vielleicht bei Conan Doyle möglicherweise passiert in diesen 4 Jahren?
The way my brain works, I said, wouldn't it be interesting to write a story that explained why Conan Doyle returned?
Wäre es nicht interessant, eine Geschichte zu schreiben, die erklärt, warum Conan Doyle wieder Sherlock Holmes schrieb und warum der Ripper genauso plötzlich aufhörte, wie er angefangen hatte, ohne jemals bewusst gefasst worden zu sein. Diese beiden Ideen zu einer Geschichte zu verbinden, faszinierte mich einfach.
Ja, also wie gesagt, Bradley kannte sich gut aus mit dem Sherlock Holmes Stoff und auch mit seinem Schöpfer. Aber es hat ihn dann doch interessiert, wie Conan Doyle mit dem Ripper umgegangen ist. Und um das ein bisschen rauszufinden, hat er sich mit jemandem in Kontakt gesetzt, nämlich mit Richard Jones. Und der war mal Postbote in Whitechapel und ist ganz verbunden mit diesem Gebiet und mit der Geschichte. Und ein wirklicher Experte fürs East End, kann man sagen. Und die beiden haben sich dann getroffen und geredet und sind stundenlang da nachts durchs East End gezogen, um so ein bisschen die Atmosphäre kennenzulernen, was er auch sehr schön beschreibt. Und der Richard, Der hat auch mehrere Bücher geschrieben und ganz viel Hintergrundrecherche betrieben. Und dadurch kommt Bradley dann immer weiter rein in den Stoff.
Ja, wer die Bücher von Richard Jones kennt, also das, ich habe einige selber hier im Regal stehen, das sind wirklich gute Bücher. Jones ist jetzt keiner dieser Autoren, der das Ganze, also der erstmal von sich behauptet, dass er vielleicht möglicherweise den Täter identifiziert hätte, sondern er ist auch dabei, historisch korrekt diese Mordserie aufzuarbeiten und darzulegen. Insofern, diese Art der Betrachtung der Whitechapel-Mordserie ist natürlich auch für Bradley Harper durchaus interessant. Und wie er selber sagt,
ich wollte Jack the Ripper nicht zu einem Helden machen. Ich wollte ihn nicht verherrlichen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Frauen bisher nur als Opfer benutzt wurden. Aber im Grunde waren sie, wie bei einem Revolverhelden, bloß Kerben an seinem Revolver. Das hat mich einfach wütend gemacht. Ich wollte sie also zu echten Menschen machen und ihrem Tod Bedeutung verleihen, anstatt sie nur als einen weiteren Strich in der Liste des Mörders zu sehen. Und ich wollte Whitechapel zu einem Charakter in der Geschichte machen, genauso wie jede andere Figur.
Ja, und das gelingt einem ja manchmal auch besonders gut in Bewegtbild. Also ich meine, Bradley hat natürlich seinen fantastischen Roman geschrieben, aber das Ganze wurde ja auch filmisch umgesetzt. Und an dieser Stelle kommt jetzt James Mansell ins Spiel in unser Interview.
Als James mich anschrieb, hatte er mir einen Link zu seinem Kurzfilm Leviathan geschickt und ich bin da relativ unvorbereitet rangeklickt und dachte mir, ja gut, was wird das denn schon sein? Mhm. Und ich muss sagen, der Film hat mich gepackt. Ich habe den bisher jetzt wirklich sehr, sehr häufig schon gesehen und entdeckte immer wieder Kleinigkeiten, aber vielleicht einmal noch zurück, worum geht's in Leviathan? Dafür habe ich natürlich eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Es ist die Nacht des 30. September 1888. Ein Ort, an dem die Luft nach Desinfektionsmittel und Tod riecht. Die Leichenhalle des Coroner's Court in Whitechapel. Unter dem flackernden Licht der Gaslampen stehen zwei Männer an einem Obduktionstisch. Der junge Arzt und Schriftsteller Dr. Arthur Conan Doyle und sein Mentor Professor Joseph Bell. Vor ihnen, unter einem weißen Laken, liegt das neueste Grauen. Ein weiteres Opfer jenes Phantoms, das die Welt mittlerweile ehrfürchtig und schaudernd Jack the Ripper nennt. Doch sie sind nicht allein. Eine junge Frau betritt den Raum, Margaret Harkness. Sie ist Journalistin, sie ist temperamentvoll und sie kennt das East End besser als jeder Polizist. Während Doyle und Bell mit medizinischer Präzision nach Hinweisen suchen, nach Schnitten, Mustern, Fakten, stellt Margaret die entscheidende Frage nach dem Warum. Sie konfrontiert die beiden Männer mit etwas, das kein Skalpell freilegen kann. Ihre eigenen Vorurteile. In einer Gesellschaft, die diese ermordeten Frauen nur als unglückliche oder bloße Statistiken der Armut betrachtet, zwingt Harkness Doyle und Bell zum Hinsehen. Sie macht unmissverständlich klar, Armut, Sucht und soziale Stigmatisierung bestimmen nicht den Wert eines Menschen. In dieser Nacht, zwischen den kalten Wänden der Leichenhalle, wird aus der Jagdnacht einem Mörder etwas Größeres. Drei ungleiche Charaktere bilden eine Allianz gegen eine Gewalt, die aus der Dunkelheit der Armut und der Ignoranz der Mächtigen erwächst. Sie jagen keinen gewöhnlichen Mörder. Sie jagen einen Leviathan, der im Schatten lauert. Der Film Leviathan ist aus dem Jahr 2024 und hat eine Laufzeit von 18 Minuten. Das ist im Grunde ein Kammerstück. Es spielt nur in dieser Leichenhalle. Regie führte James Mansell und das Drehbuch schrieb Bradley Harper. Die Darsteller sind Lauren Cornelius als Margaret Harkness, Ralph Byrd als Arthur Conan Doyle und Matthew Lloyd Davis als Professor Joseph Bell. Der Film wurde von Kritikern besonders für seine sehr dichte Atmosphäre, das Lichtdesign, die Musik und auch vor allem die schauspielerische Leistung gelobt und hat mittlerweile viele Nominierungen, aber noch mehr Gewinne einfahren können. In verschiedensten Filmfestivals, gerade für Kurzfilme, also er hat gewonnen Best Short Film, Best Narrative Short, Best Actress, Best Original Score und ist wirklich ein Aushängeschild auch für die Arbeiten von James geworden.
Ja, der Film ist wirklich toll. Wir verlinken euch den auch in den Shownotes, dann könnt ihr selber reinschauen. Das empfehlen wir euch auch wirklich sehr. Ja. Also die Atmosphäre ist großartig, das ist toll umgesetzt und es lohnt sich wirklich, um mal so ein bisschen einzutauchen in diese, ja, in diese Whitechapel-Atmosphäre zu jener Zeit. Also macht das gerne.
Vielleicht noch zu James selbst. Er ist Brite, ist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er selbst hat eine kleine Produktionsfirma, die Waygate Films Limited, gegründet. Und seine Karriere umfasst bisher sowohl Film, Fernsehen, aber auch Musikvideos oder auch Content für Marken, also Werbefilme. Er begann seine Karriere als Dokumentarfilmer und aber auch als Kameramann im Reality-TV-Bereich für verschiedene britische Sender. Und durch seine Erfahrung ist es auch so, dass er mittlerweile in seinen Werken auch mehrere Rollen übernimmt, vom Drehbuch über die Regie bis zum Schnitt. In der britischen Independent-Filmszene ist er mittlerweile, oder hat er insbesondere den Ruf für ein sehr atmosphärisches Erzählen, was man aber auch in Leviathan ganz, ganz hervorragend sieht.
Ja, genau. Also das empfehlen wir euch heute wirklich warmherzig. Und es ist auch sehr beeindruckend, die Entstehungsgeschichte dieses Films, weil das wirklich richtig handgemacht mit einem kleinen Budget. Also die hatten nicht mal 30.000 Euro. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Filme machen, der weiß, das ist wirklich nicht viel. Und wenn ihr den Film angeschaut habt, werdet ihr genauso beeindruckt davon sein wie wir, was daraus wurde.
Ja. Aber holen wir doch jetzt auch James in unser Gespräch und fragen ihn, welche Verantwortung er denn spürt, wenn sie sich mit realen Personen und insbesondere natürlich auch mit realen Mordopfern von schrecklichen Taten beschäftigen und die ins Zentrum ihrer Werke stellen.
Yeah, well, I mean, I think whenever you're dealing with real people, there's a responsibility when you're making something.
Ich denke, wenn man es mit echten Menschen zu tun hat, trägt man eine Verantwortung. Vor allem, wenn man etwas kreiert, das unterhaltsam sein soll. Diese Frauen, die ermordet wurden, waren sehr, sehr real. Und natürlich gab es im Laufe der Zeit eine Reihe von Adaptionen und Geschichten, die die Menschen nicht mit Respekt behandelt haben.
Ja, genau. Und deswegen wird auch im Leviathan nicht gezeigt, wie die Verletzungen aussehen oder wie wirklich die Autopsie durchgeführt wird.
Und das ist so gut, ne?
Ja, es ist hervorragend.
Also es wird wirklich mit so viel Taktgefühl umgegangen, dass es wirklich ganz, ganz tolle Szenen.
Ja, James sagt dazu auch, dass es ihm besonders darum geht, dass die Atmosphäre im Film dicht wirkt. Also als hätte man das Gefühl, dabei zu sein. Und er hat dann auch nochmal erzählt, dass es ihm dabei wichtiger ist, dass die Szene einen mitnimmt, dass man sich in die Zeit versetzt fühlt, als dass wirklich alles 100%ig authentisch ist. Und man merkt es auch wirklich nicht in dem Kurzfilm. Aber sie haben dann teilweise improvisiert mit Möbeln aus dem eigenen Haushalt und so. Also ganz spannend. Und das unterstreicht nochmal, wie wichtig ihm eben ist, dass man sich hineingezogen fühlt in diese Szenerie.
Er sagt ja auch, oft sieht man mit Filmen, wie Leute rumlaufen mit ihren Knarren in der Hand. Das Ganze soll irgendwie cool wirken, soll Stil haben. Und darum geht es ihm halt nicht, ne? Also es soll so authentisch sein, dass man reingezogen wird in diesen Ort, dass man mit am Obduktionstisch steht, um jetzt im Fall von Leviathan zu bleiben.
Ja, und man hat auch wirklich das Gefühl, als würde sich dieses Gespräch zwischen den ProtagonistInnen da direkt vor den Augen entwickeln. Also es wirkt alles sehr, sehr organisch und natürlich. Das ist natürlich sowohl Bradley als auch James zu verdanken und natürlich dem ganzen Team. Mhm. Bei dieser ganzen Geschichte, also das ganze Atmosphäre sticht wirken zu lassen und als wäre man dabei, gibt es aber für die zwei auch ganz klare No-Gos.
Ja, da haben wir einen schmerzhaften Punkt bei Bradley getroffen. Deswegen wollen wir ihn hier einmal hören, ohne deine Synchronisation drüber zu legen.
Ah, this is tough for me. In my pathology practice, I've examined the bodies of people who died by violent means. I decided very early on I did not want to do forensics full time because of the mark it left on me. I in no way want to glorify those who use power or violence on other people for their own satisfaction.
Kurz zusammengefasst, Bradley hat in seiner Zeit bei der US Army und in seinem Job als Pathologe viele Menschen untersuchen müssen, die gewaltsam aus dem Leben gerissen wurden. Und dadurch wurde ihm auch sehr früh klar, dass das kein Job ist, den er jetzt ewig ausführen wollen würde. Denn das hat wirklich Spuren bei ihm hinterlassen. Und genau auch aus diesen Gründen würde er niemals Menschen glorifizieren, die sich ihre Befriedigung durch das Ausüben von Macht oder Gewalt über andere holen.
Ja.
Das merkt man aber auch ganz stark in seiner Geschichte, wer den Roman liest. Das ist keine blutrünstige Geschichte, wie man das vielleicht gerade von Ripper-Romanen immer erwarten würde. Und diese Blutspur zieht sich nicht so durch das Buch. Er hat ein sehr nüchternen Umgang, was die Gewalt angeht, aber vor allem auch die Autopsie-Szenen oder wenn oder ein Problem, vor dem wir auch selber in unserem Podcast standen, wenn wir über die Verletzungen der Opfer berichtet haben, was ist wirklich notwendig zu berichten in so einem Podcast und was sind einfach grausame Details, die man hier auch weglassen kann und dann auch sollte. Und da geht auch Bradley mit sehr großem Taktgefühl an seine Geschichte.
Ja, in der Tat. Also das ist wirklich eine ganz empathische Darstellung und das ist ein bisschen so, als könnten wir durch die Augen dieser drei Personen selber ein bisschen diese Geschichte ergründen. Also da geht es eher darum, um die Empfindungen, um die Wahrnehmung der Leute. Und darum haben wir uns natürlich auch besonders dafür interessiert, wie die Recherche der beiden aussah. Also zum einen natürlich Brads, aber dann auch hier vor allem James's, für die Darstellung der historischen Personen, aber auch der Szenerie und deren Umgang untereinander.
Ja, bei Brad war das so, er hat nicht nur drüber nachgelesen, sondern, wie wir auch gerade gehört haben, war er mit Richard Jones in Whitechapel unterwegs und hat sich ein Gefühl gemacht für Entfernungen, für Gebäude, für die Atmosphäre, soweit man das heutzutage noch kann. Er hatte immer so eine Timeline der Mordserie, die er immer zu Rate gezogen hat, was passiert an welchem Tag, welche Entwicklungen sind da passiert, um das dann halt auch in seine Geschichte einflechten zu lassen. Und er hat sich natürlich auch mit den historischen Personen stärker auseinandergesetzt, also mit den Biografien von Doyle, Bell und Harkness.
Das merkt man auch sehr, ja.
Ja, das musste James ein bisschen relativieren, weil letztendlich dieser Kurzfilm hat 30.000 Pfund gekostet und ist an zwei Drehtagen entstanden. Und da konnte er sich natürlich nicht so stark und intensiv auf einzelne Rollen vorbereiten, wie das jetzt vielleicht bei einer größeren Produktion der Fall gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz hat er sich natürlich stark auch auf die Vorlage von Brad berufen und hat auch mit Brad, der das Drehbuch geschrieben hat, an den Figuren gearbeitet und an die Charakterisierung. Aber ich fand auch ganz nett, er hat erzählt, dass die Darstellerin der Margaret Harkness, die Lauren Cornelius, sich auch mal den einen freien Tag zwischen den Drehtagen gegönnt hat, um Whitechapel zu erkunden und sich auch ein bisschen stärker mit den Menschen und mit der damaligen Zeit und der Mordserie auseinanderzusetzen.
Ja, und deswegen kommt das Ganze auch so authentisch rüber. Man hat wirklich das Gefühl, dass sie das fühlt, was sie da sagt. Das Ganze wird natürlich auch unterstützt dadurch, dass das auch die Location hergibt, die gewählt wurde. Nämlich wurde das Ganze gedreht in einer leerstehenden Leichenhalle aus dem 19. Jahrhundert. Und das Kleid, das die Lauren Cornelius trägt, also die Hauptdarstellerin, das ist tatsächlich authentisch. Das ist ein Kleid, das über 100 Jahre alt ist. Und weil die Knöpfe schon allesamt fehlten, musste die Dame jeden Tag darin eingenäht werden. Und wer diese Kleider aus der Zeit kennt, da ist ja auch nichts Stretch oder so. Da kann man dann nur sehr aufrecht stehen. Also die Schauspielenden haben sich da auch wirklich sehr engagiert für dieses Projekt. Also ganz toll, das ganze Team.
Auch der Darsteller von Arthur Conan Doyle, der hatte so einen weißen, gestärkten Stehkragen und war auch nach den zwei Drehtagen, glaube ich, schon relativ wund an seinem Hals von diesem Kragen.
Aber das ist ja nicht die einzige Verbindung, also dieses Interesse und dieser Enthusiasmus. Was wir auch total spannend fanden, ist, dass der James tatsächlich der Ur-Ur-Urenkel von Professor Dr. Joseph Bell ist.
Ja.
Also eine ganz verrückte Verbindung.
Ja, ganz verrückt. Und das ist aber letztlich auch die Verbindung, warum er den Kontakt zu Bradley Harper aufgenommen hat. Denn als er las, dass sein Ur-Ur-Uropa ein Protagonist in dem Roman war, hatte er den Kontakt zu Bradley aufgenommen und so entstand im Grunde dieses Projekt durch ein bisschen Rumspinnerei und hat es dann immer mehr Form angenommen, bis dann letztendlich Leviathan abgedreht war.
Genau, und da hat uns natürlich brennend interessiert, ob diese Verwandtschaft für James eigentlich ja in seinem Leben eine Rolle gespielt hat. Also war er sich dessen eigentlich bewusst?
So yeah, it's always been a part of our family. I remember my dad telling me that.
Ja, das gehört schon immer zu unserer Familiengeschichte. Mein Vater hat mir erzählt, dass ein Biograf, der ein Buch über Joseph Bell schrieb, mit den Eltern meiner Großtante gesprochen hat. Denn als die beiden geboren wurden, lebte Bell noch.
Genau, die Verwandtschaft mit Joseph Bell, aber war dann halt wirklich nur ein Teil, diesen Film machen zu wollen. Denn James hatte schon immer eine Faszination, auch wie wir, für diese viktorianische Zeit. Bei ihm kam das dann eher aus der Ecke alte Hammer-Horrorfilme, düstere Gruselfilme. Und so kam er natürlich auch über diese Medienschiene, sage ich mal, am Ripper vorbei. Das war für ihn genau. Nichts Unbekanntes.
Und er hatte dann auch Lust, Bücher dazu zu lesen zum Thema Jack the Ripper und dabei aber gerne fiktionale Werke. Und ja, dann hat er eben einfach die 10 besten historischen Romane über Jack the Ripper gegoogelt und ist dadurch auf A Knife in the Fork gestoßen, also den Roman von Bradley.
Das war so 2019 oder 2020, meinte er. Und nachdem er das dann gelesen hatte, das Buch, schrieb er halt, wie gerade gesagt, Bradley über Twitter, glaube ich, an. Und die beiden blieben im Kontakt. Und voilà, kaum 5 Jahre später hat man dann den Kurzfilm gehabt.
Der, wie gesagt, großartig ist. Und deswegen hatten wir auch beide direkt Lust, mehr davon zu sehen. Also brannte uns natürlich die Frage unter den Nägeln, ob das denn jemals vielleicht noch mehr gibt. Also gibt es einen Langfilm oder etwas anderes? Und auch das haben wir James gefragt.
The film Leviathan is a short film in and of itself, but it's also a proof of concept and it's very clearly a proof.
Der Film Leviathan ist zwar an sich ein Kurzfilm, aber auch als ein Proof of Concept konzipiert. Das beste Kompliment, das wir bekommen können, ist meiner Meinung nach, dass die Menschen mehr davon sehen wollen. Und wir haben den Stoff tatsächlich zu einer Serie umgearbeitet und suchen derzeit nach Partnern und Produzenten, um diese auch verwirklichen zu können.
Ja, das ist wirklich witzig, dass er uns das so bestätigt hat. Denn als ich den Film gesehen habe, hatte man in der Tat so ein bisschen das Gefühl wie so ein Trailer, ne? Also so ein Appetizer. Man wollte jetzt wirklich mehr sehen. Das ist ganz spannend.
Ja, das war sehr ärgerlich, als das Ganze zu Ende ging. Und es war ja auch von so hoher Qualität, dass man das Gefühl hatte, das würde weitergehen.
Ja, die haben den Stoff jetzt also umgearbeitet. Das heißt, er hat zusammen mit Bradley eine dreiteilige Miniserie daraus gemacht, ein Dreiteiler. Und dieses Paket, dieses Konzept, dieses mit diesem Proof of Concept, mit Leviathan, versuchen sie gerade umsetzen zu lassen. Das heißt, sie suchen jetzt gerade die richtigen Leute, sprich Produzenten, um daraus eine Serie zu machen, was wir also mehr als beide Daumen drücken.
Ja, ja, absolut. Falls das passiert, erfahrt ihr es von uns hier als erstes. Naja, vielleicht hoffentlich. Wir gucken mal. Aber während das noch in der Mache ist, ist das Buch schon anderweitig sehr viel in anderen Formen ja weiterverarbeitet worden. Und wahrscheinlich wird es auch bald ein Audiodrama dazu geben. Und da spricht derselbe Darsteller, den Bell, der auch schon das Hörbuch zu A Knife in the Fork eingesprochen hat. Also das wird sicher auch ganz toll, wenn das passiert.
Ja, und in Amerika wurde auch schon ein Theaterstück aus dem Buch gemacht und das war auch ganz niedlich, denn Bradley Harper, der wollte da jetzt auch kein Geld für haben oder irgendwelche Rechte oder so, sondern er hat gesagt, es wäre zumindest ganz nett, wenn er vielleicht im Vorraum in den Pausen sein Buch auf einem kleinen Tisch verkaufen könnte und er nutzte aber auch diese Verkäufe, um, ich glaube, Kinderkrankenhäuser finanziell zu unterstützen. Mhm.
Ja, genau. Und während wir also so schön darüber reden waren, was man alles so machen kann aus diesem Stoff und hoffentlich noch gemacht wird, kamen wir auch auf die Formate zu sprechen, die es schon gibt, ne? Also wo Jack the Ripper im filmischen Bereich schon stattfindet. Und da ist ja zwangsläufig auffällig, dass es da meistens darum geht, dass die Frauen eher nur als Opfer dargestellt werden und die Männer dann eben in der ermittelnden Rolle sind oder in irgendeiner Form aktiv werden. Also die Darstellungen bisher sind ja doch eher einseitig, was das angeht. Und das ist natürlich ein starker Kontrast zu Bradleys Darstellung, der ja Margaret Harkness in einer sehr prominenten Rolle zur Protagonistin macht. Und auch das fanden wir spannend und haben ihn gefragt, warum er sich dafür entschieden hat.
When I first started writing this book, it was going to be Professor Bell and Conan Doyle.
Als ich mit dem Schreiben dieses Buches begann, sollten Professor Bell und Conan Doyle die Protagonisten sein. Dann erfuhr ich von Margaret Harkness. Sie war eine Journalistin, die unter männlichem Pseudonym Romane über die arbeitende Unterschicht schrieb und zu dieser Zeit in Whitechapel lebte. Ich dachte mir, dass diese beiden Herren aus der feinen Gesellschaft in der Welt des East Ends völlig fehl am Platz und verloren sein würden. Also hielt ich es für sinnvoll, sie als Leitfigur zu nehmen, um sie dort zu führen.
Zunächst sollte Margaret also wirklich nur in einigen Szenen vorkommen, aber jedes Mal, wenn er sie in den Szenen auftreten ließ, hat er auch das Gefühl, sie bereichert die Szenen. Und so gab er ihr so einen gewissen, ja, er nannte es Funken und entwickelte sie immer weiter, dass sie dann letztendlich zu einer Stimme der Frauen Whitechapels wurden. Und darüber hinaus, wie wir ja heute auch wissen, zur Hauptfigur einer ganzen Romanreihe.
Ja, und tatsächlich bietet sich ja die Person der Margaret Harkness dafür auch an. Die war ja, also Journalistin und Schriftstellerin und im 19. Jahrhundert sehr, sehr aktiv, gerade für Frauenrechte, für Gewerkschaften, ganz aktiv auch mit der Labour Party, also hat sich sehr eingesetzt für die Rechte der Arbeiter. Und sehr politisch involviert, hatte eine laute Stimme und hat offensichtlich nicht geschwiegen zu den Problemen ihrer Zeit, so dass sie ja auch eine wundervolle Protagonistin ist für so ein Werk.
Margaret Harkness ist wirklich eine total interessante Person, über die ich schon häufiger gestolpert bin, aber ich glaube, wir müssen wirklich mal eine Folge über die machen. Die ist äußerst spannend. Sie hat angefangen, zunächst ihre Bücher unter männlichem Namen zu veröffentlichen, damit die überhaupt eine Chance hat, dass diese gelesen werden, hat dann aber ihre eigene Stimme entwickelt und wurde auch in der männlichen Gesellschaft ernst genommen, wahrgenommen überhaupt erstmal und dann auch ernst genommen.
Ja, eine ganz beeindruckende Frau, die viel verändert hat in der Weltgeschichte. Und ebenso einen wichtigen Teil eben geleistet hat wie Bell oder Doyle. Von daher ist es wirklich toll, dass sie so eine prominente Rolle spielt in dem Buch und auch in dem Kurzfilm. Wie gesagt, vor allem ihr Monolog hat mich sehr bewegt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann gebt uns doch auch gerne mal Feedback dazu.
Ah, Gänsehaut. Ja, das war wirklich ein tolles Ende für den Film.
Ja.
Und mit der Musik darunter, auch Bradley Harper hat gesagt, als er das erste Mal den Film gesehen hat, musste er weinen. Und ich kann das, es hört sich so blöd, aber ich kann das wirklich nachvollziehen.
Ja.
Das sind wirklich Szenen, die unter die Haut gegangen sind. Unglaublich gut.
Ja, ich musste auch weinen. Also, wie gesagt, gebt uns gerne mal Feedback dazu, wie ihr das empfindet.
Ja. Wir haben die beiden aber auch gefragt, warum aus ihrer Sicht Jack the Ripper immer noch so populär ist. Warum der in diesem kollektiven Gedächtnis so festsitzt. Und für Bradley liegt das primär an zwei Dingen. Das war zum einen natürlich die technische Entwicklung, ne? Also die Geschehnisse, die in London passiert sind, die konnten durch die Telegrafie und aber auch durch die neue Presse weltweit bekannt werden. Aber er sagt auch die Tatsache, dass der Ripper, der wahre Mörder, halt nie identifiziert wurde.
Und auch für James ist das ein ganz entscheidender Punkt, nämlich dass es immer noch nicht bekannt ist, wer der Täter war. Und er vermutet, dass deswegen die Figur bis heute so attraktiv ist und vielleicht auch mit dem zeitlichen Abstand für die Leute tatsächlich ein bisschen erträglicher in der Auseinandersetzung als aktuelle Serientäter.
Das ist ja ein interessanter Punkt, ne? Denn ich glaube, auch wenn man sich jetzt mit Dahmer oder Ed Gein oder solchen Leuten aus den 30er, 50er, 70er Jahren auseinandersetzt, dieser zeitliche Abstand macht es viel einfacher, sich mit diesen unglaublich schrecklichen Taten auseinanderzusetzen, als wenn das jetzt was gewesen wäre, was vielleicht vor 2 Jahren passiert ist.
Ja.
Und auch die, ich nenne das jetzt mal die Hemmungen, viel schneller fallen für so Filmemacher, wenn man jetzt an diese Monsterserien auf Netflix denkt. Ja, also ich kann zumindest diesen Punkt gut nachfühlen.
Ja, das stimmt. Und es sind ja in der Regel auch keine Menschen mehr am Leben, die die Opfer gekannt haben oder Familienmitglieder, die die Menschen wirklich kannten. Also auch da ist ja ein Punkt, der die Auseinandersetzung vielleicht ein bisschen einfacher macht. Was aber ja nicht bedeuten soll, dass einen das nicht emotional berührt oder mitnimmt. Ne? Ist ja ganz klar. Das haben sie ja auch immer wieder betont.
Ja, das ist richtig. Da muss ich immer an Philipp Fleiter denken, unser Podcast-Kollege von Verbrechen von nebenan, der vor einiger Zeit ein Jack the Ripper-Buch veröffentlicht hatte. Und mein erster Reflex war, huch, jetzt schreibt er ein Buch. Ich wollte doch auch. Jetzt, da stinke ich natürlich völlig gegen ab. Der hat ja eine ganz andere Reichweite. Aber das war ja so ein True-Crime-Rätselbuch. Und er hat auch mal in, ich glaube, seinem eigenen Podcast auch gesagt, dass er den Ripper genommen hat, weil da gibt's, wie du gerade sagst, ne, da gibt's zwar immer noch klar Nachfahren, aber das ist halt anders zu betrachten, als wenn es jetzt lebende Angehörige wäre, die noch unmittelbar mit der Tat in Berührung gekommen sind. Also diese zeitliche Distanz von fast 140 Jahren machte es ihm viel leichter, darüber ein Buch zu schreiben, als wenn das jetzt, ich weiß nicht, was für ein Fall gewesen wäre, der noch nicht weit zurückliegt und wo noch Angehörige leiden.
Ja, darüber haben wir wirklich lange auch mit Bradley und James gesprochen und die haben das wirklich auch beide so beschrieben. Ne? Also das ist ihnen sehr, sehr wichtig, da mit viel Empathie und mit Mitgefühl und mit einem Blick auf die Opfer an die Sache ranzugehen. Und natürlich ist die zeitliche Distanz da hilfreich, indem man andere Faktoren vielleicht nicht mehr in der Form beachten muss, wie das heute wäre. Also zum Beispiel ist es ja nicht so, dass die Angehörigen sich geäußert haben könnten darüber, was sie für Wünsche haben. Aber ein anderer Punkt, den James auch noch genannt hat, und das fand ich auch sehr spannend, ist tatsächlich, dass er denkt, dass diese Geschichte auch immer lebendig bleibt, weil die technische Entwicklung in der Gesellschaft, also unsere Weiterentwicklung in der Technologie, auch dafür sorgt, dass wir diesen Fall immer wieder aus neuen Blickwinkeln untersuchen können oder anschauen können. Und das ist tatsächlich ein sehr valider Punkt, denke ich, ne? Weil natürlich, es kommen immer wieder neue Möglichkeiten dazu. Es kommen Erkenntnisse dazu. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den James ja sehr betont hat. Und natürlich gehört auch die Auseinandersetzung in dem Filmformat, in Form eines fiktiven Buches und Films, das gehört auch dazu.
Und da kam er auch nochmal drauf zurück, als wir ihn auch gefragt haben oder beide gefragt haben, was sie denn glauben, welchen eigenen Beitrag sie leisten, um diese Mordserie, diese Geschehnisse und insbesondere natürlich die Darstellung des Mörders und der Opfer wieder zu korrigieren, ne? Also wieder von dem wegzubringen, wo sie mal waren, was wir ja auch mit dem Podcast versuchen, damit einfach mal aufzuräumen. Und da kam James wieder auf den Punkt zurück, dass er da auch was Neues einbringen möchte. Und das ist dann, kann seine neue Sichtweise sein oder jetzt in dem Falle, dass er einfach versucht hat, es möglichst authentisch darzustellen. Denn wenn man sich die Darstellung von viktorianischer Zeit in Filmen von vor 20 Jahren ansieht oder von vor 40 Jahren, dann sieht man, dass da auch eine ganz deutliche Entwicklung eingesetzt hat. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Serie A Thousand Blows, die jetzt gerade sehr aktuell ist und die ja auch genau zu der Zeit spielt, im ausgehenden 19. Jahrhundert im Londoner East End, die schon wirklich sehr authentisch ist mit der Darstellung der Figuren, der Kleidung, der Örtlichkeiten, der Beleuchtung. Das alles spielt er ja mit rein. Und das werden wir uns sicherlich auch nochmal genauer angucken, wenn wir uns denn demnächst, und da sind wir auch schon in der Vorbereitung, auch mal die ersten Verfilmungen anschauen oder überhaupt mal Verfilmungen anschauen von dieser Thematik.
Das stimmt. Und er hat auch gesagt, das ist ja ganz spannend, man kann ja auch durch die Auseinandersetzung den Fokus so ein bisschen anders legen. Ne? Also Das fand ich auch sehr interessant. Und zwar gerade im Fall eben wieder von Margaret Harkness. Bei der Figur hat er das besonders in den Vordergrund gestellt oder uns auch nochmal besonders erzählt, dass er nämlich durch die Darstellung, indem er das durch ihre Augen betrachten lässt, das ist nochmal eine ganz spannende Sichtweise und das kann man ja wirklich auch nur so unterstreichen. Und vor allem, und das ist jetzt der Knackpunkt, man kann, indem man Margaret in diese Geschichte reinholt, eben um Jack the Ripper, um die Whitechapel-Morde, Menschen vielleicht auch auf sie aufmerksam machen, auf diese spannende historische Figur. Denn eigentlich hatte Margaret ja nichts zu tun damit, die hat ja nicht wirklich da ermittelt. Aber indem er das in diesem fiktiven Werk macht, kommen vielleicht manche Menschen darauf, sie auch mal zu recherchieren oder sich mehr mit dieser Figur auseinanderzusetzen, mit der realen Person Margaret Harkness. Und das ist ja ganz toll, wie man das eben durch ein fiktives Medium auch schaffen kann, dass man Menschen interessiert für ja Personen oder Ereignisse aus der Geschichte. Das haben auch die beiden uns im Interview so erzählt.
Bradley war dann richtig stolz, dass sie zu seiner Protagonistin wurde. Die echte Margaret Harkness hat auch noch einige Zeit in Australien gelebt und er hat auch ihre Spuren in Sydney noch ein bisschen verfolgt und ist ganz begeistert von ihr und sagt auch, das ist auch, wenn man sich näher mit ihr auseinandersetzt, immer noch ein tolles Vorbild, auch für heutige junge Frauen.
Ja.
Aber in diesem wirklich wenigen Minuten langen Kurzfilm ist das schon eine tolle Dynamik, weil sie ist eindeutig die Protagonistin. Wir haben ja sogar kurze Flashbacks, die sie empfindet in Verbindung mit dem Opfer, was da auf diesem Tisch liegt, die ja vermutlich Catherine Eddowes sein soll. Aber es ist natürlich auch die gesamte Figurenkonstellation. Sie betritt einen Raum, trifft auf zwei Männer, die eine bestimmte gesellschaftliche Schicht mit einem bestimmten gesellschaftlichen Bild der Frau wieder verbinden, die sie auch erstmal gar nicht in diesem Raum haben wollen. Und sie dreht das aber. Sie nimmt letztendlich das Heft in die Hand und konfrontiert die beiden Männer mit Ansichten und mit Fragen, führt sie die beiden zu einer Erkenntnis, die sich sonst nicht gestellt hätten.
Die Dynamik in dieser Gruppe ist wirklich toll in dieser Szene, weil alle auch so ein bisschen ihre eigene Art haben, mit dem Ganzen umzugehen und sehr detailliert Fragen zu stellen, die aber alle so ein bisschen unterschiedlich sind, ne? Also so einen anderen Fokus haben. Und wir haben Bradley mal gefragt, ob das beabsichtigt war oder ob sich die Figuren eben so entwickelt haben.
I don't think I did this consciously, but once I finished the book, I realized I'd given each of my three main characters one aspect of Freud's description of the human personality.
Ich glaube nicht, dass ich das bewusst gemacht habe, aber als ich das Buch fertiggestellt hatte, wurde mir klar, dass ich jeder meiner drei Hauptfiguren einen Aspekt von Freuds Beschreibung der menschlichen Persönlichkeit gegeben hatte. Doyle ist das Ich. Ihm geht es sehr um Regeln. Er möchte ein respektabler Engländer aus der Mittelschicht sein. Sein Ruf ist ihm wichtig. Bell ist das Über-Ich. Er versteht die Notwendigkeit von Regeln, kann aber auch das große Ganze sehen. Er ist meistens der Erwachsene im Raum. Was bleibt also für unsere Margaret übrig? Sie ist das S. Sie spricht aus, was sie denkt, meistens sobald sie es denkt. Diese Kombination von drei unterschiedlichen Persönlichkeitstypen hat etwas geschaffen, das größer war als die Summe seiner Teile.
Das ist wirklich interessant. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann wird einem das wirklich klar, dass er mit dieser Freudschen Theorie gearbeitet hat oder diese im Hinterkopf hatte. Also nochmal, wir reden jetzt zwar gerade viel über den Film, weil der einfach in so verdichtet ist, dass der gut hier für eine Analyse herhalten kann. Ja, aber wir wollen das Buch natürlich nicht vergessen, denn das ist nicht nur die Vorlage. Das Buch als solches ist ja auch sehr, sehr gut und sehr gut geschrieben. Und auch da spürt man natürlich diese Dynamiken innerhalb dieser Figuren, die Dialoge, die sehr gut geschrieben sind.
Ja, und am Ende ist ja auch der Film nur ein Ausschnitt aus dem Buch, der visualisiert wurde sozusagen. Also diese Dynamik zieht sich natürlich auch durch das Buch. Und es ist schon faszinierend, weil, wie du sagst, ne, man kann es wirklich spüren, dass die Charaktere immer auf ihren Linien bleiben, ohne dass das aber aufgezwungen wirkt. Ne? Auch das muss man sagen. Es wirkt sehr natürlich. Also ich bin jetzt nicht dahin gegangen und habe gesagt, oh, das ist mir sofort aufgefallen. Ich fand es sehr faszinierend, als er das so auseinandergesetzt hat. Mhm. Man merkt aber zum Beispiel bei Margaret sehr diese Leidenschaft, ne? Dieses Ehrliche, dieses Lebhafte. Und von daher passt es ja auch gut mit seiner Überlegung dazu. Und natürlich bei den anderen beiden Herren auch. Nur ich finde, da fällt es gar nicht so auf, weil man es in dem Kontext sogar vermutet. Das ist ja auch ganz spannend, ne? Wie man dann auch mit so Ideen daran geht, wie diese Personen vielleicht sein könnten.
Ja, und ich kann für mich auch nur sagen, ich hatte natürlich, als ich das Buch gelesen habe, im Vorfeld schon ein Bild von Arthur Conan Doyle. Ich habe auch Biografien über ihn gelesen. Auch Joseph Bell war für mich kein Unbekannter. Aber Margaret Harkness hat er so ein bisschen wie ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Ja. Ne? Also die war bei mir noch relativ, ich kannte sie vom Namen her, ich hatte auch schon Sachen von ihr gelesen, aber ein relativ unbeschriebenes Blatt bei mir. Und insofern funktioniert das schon wirklich prima. Wir haben ihn aber auch gefragt, was denn für ihn die größte Herausforderung war, ein solches Buch zu schreiben oder überhaupt erstmal so einen Roman zu schreiben, denn wie gesagt, das ist ja sein Debüt. Und die größte Herausforderung, ein Buch zu schreiben, war für ihn, ein Buch zu schreiben. Und er musste in der Tat viel lernen. Er musste erstmal eine eigene Stimme für die Geschichte finden. Aber er hatte auch viel zu lange Textpassagen, sodass ihm dann auch sein Lektor gesagt hat, du brauchst viel mehr Dialog. Du musst mit Dialog die Textmengen aufbrechen und versuch mal kürzere Kapitel zu schreiben, sodass das in der heutigen Zeit, wo, wie sagte er, die Aufmerksamkeitsspanne eines Amerikaners unter der eines Goldfischs liegt, dass das einfach snackable bleibt. Das sind alles so Punkte, die musste er sicherlich auch lernen und musste sie dann auch lernen zu berücksichtigen, Kontinuitäten zu bewahren, aber für ihn auch das korrekte britische Vokabular zu verwenden. Da hatte er als Amerikaner ganz schöne Beispiele, ne? Also er hätte von Pants geschrieben, während die Briten eher von Trousers sprechen oder Sidewalk statt Pavement oder West statt Waistcoat. Das waren so Beispiele, das musste er dann halt auch erstmal erfahren oder musste man ihm dann auch nochmal sagen.
Und auch für James gab es ein paar Herausforderungen. Er hat uns zum Beispiel erzählt, wie wichtig es ihm war, dass er eben diese dichte Atmosphäre schaffen kann, was wir ja auch schon mal besprochen hatten vorher, so dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, mit im Raum zu stehen.
For me it was trying to create a fully real, authentic, immersive atmosphere. You know,
für mich ging es darum, eine vollkommen reale, authentische und immersive Atmosphäre zu schaffen. Die Zuschauer sollen das Gefühl haben, mit im Raum zu sein. Wir bringen die Leute in diese Leichenhalle. Die Klaustrophobie, die stickige Atmosphäre, die Epoche und die Thematik sollen dies alles widerspiegeln. Also jede Entscheidung, die Geräuschkulisse, die Musik, die Art und Weise, wie die Kamera sich bewegt, zahlt darauf ein, dieses Gefühl zu erzeugen. Es gibt einen Begriff, Period Polish. Das bedeutet, dass in Historienfilmen alles schön ausschaut, aber wenig mit der Realität zu tun hat.
Ja, und dann hat er gesagt, dass sein großes Vorbild, und da kann ich sehr gut mit relaten,
ich auch.
Robert Eggers ist, den ich auch liebe.
Ja.
Und der natürlich ganz fantastische Period Pieces macht.
Ja, das ist ja schon beinahe ja, obsessiv, wie gut dieser Mensch recherchiert und wie genau er es nimmt mit der Darstellung der jeweiligen Zeit, selbst der Sprache, ne? Ja. Wir erinnern uns da an The Witch und so, dass ja, das sogar auffiel und für manche Menschen vielleicht auch befremdlich ist, aber das ist eben sehr, sehr genau recherchiert und umgesetzt.
Ja, also Eggers, der setzt ja sogar Museumsstücke in seinen Szenen ein, also damit es wirklich ja. maximal authentisch ist, oder er lässt sie dann sehr, sehr, sehr detailgetreu nachbauen. Ich musste da immer an diese Szene aus Quentin Tarantinos The Hateful Eight denken, wo, kennst du ihn nicht? Wo in einer Szene...
Ich mag Tarantino einfach nicht, das ist ein Problem. Nee.
Naja gut, ist egal. Auf jeden Fall in einer Szene zerschlägt die Figur von Kurt Russell eine Violine und seine Gegenspielerin, das sind die Darstellerin, guckt sehr erschrocken, als ihre Violine zerstört wird, hat aber auch einen wahren Hintergrund, denn Tarantino hat eine echte antike Violine aus der Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt. Das wusste nur Kurt Russell nicht, er dachte, das wäre ein Dummy und hat dann dieses unwiederbringlich dieses antike Stück zerstört.
Nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem fand ich eine ganz schöne Geschichte, war, dass James den Schreibtisch seines Großvaters bei den Dreharbeiten als Setpiece verwendet hat.
James hatte natürlich nur ein begrenztes Budget und konnte sich keine alten Dinge wirklich leisten, aber er ist zu Hause durch die Wohnung gegangen, hat gesagt, okay, was sieht jetzt hier maximal viktorianisch aus, und dadurch ist dann letztendlich auch der Schreibtisch seines Großvaters, der irgendwie aus den 1950er Jahren stammte, aber durchaus viktorianisch aussieht, als Setpiece dann im Film gelandet. Und überhaupt haben die wohl sehr viel Spaß gehabt. Also sie haben in einer echten Leichenhalle aus der damaligen Zeit gedreht. Das ist also wirklich authentisch. Aber sie haben dann halt auch beispielsweise das Buch A Knife and the Fork im Hintergrund irgendwo versteckt. Oder wenn da Gläser waren mit anatomischen Stücken, dann wurden die mit Namen von Crewmitgliedern beschriftet.
Ja, was ich auch sehr charmant fand, war, dass der Arm der toten Catherine Eddowes tatsächlich der Arm eines Crewmitglieds war, einer Dame aus der Crew, die tatsächlich so blass war, dass sie nicht schminken mussten. Und das sieht man auch sehr schön in der Szene, wie dieser Arm berührt wird. Und ja, das ist eine lebende Person, die da gerade liegt und einfach nur sehr blass ist.
Aber er möchte auch da Geschichten halt erzählen, ne? Also im Hintergrund sieht man noch irgendwelche blutigen Lumpen, die möglicherweise von einer zuvor dort stattfindenden Leichenschau noch herumlagen. Also das ist schon wirklich gut gemacht.
Ja, die haben sich ganz viel Mühe gegeben, den Raum auch wirklich lebendig wirken zu lassen. Das merkt man ja. Und das ist ihm auch sehr wichtig gewesen. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch am Ende unseres Interviews mit den zwei angekommen. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Wir hoffen, das hat euch auch ein bisschen gefallen.
Wir haben natürlich viel länger mit den beiden gesprochen, aber wir haben auch viel geplaudert und ein bisschen rumgenördet, sodass... Wir wollten eigentlich ein bisschen das Bild bekommen, wie geht ein Schriftsteller oder ein Kreativer, sage ich mal, ob es jetzt ein Regisseur oder ein Schriftsteller ist, wie geht ein Kreativer an so etwas heran, wenn er wirklich so eine schreckliche Geschichte fiktionalisieren will. Mhm. Und da hatten wir jetzt Glück, dass wir an zwei gekommen sind, also fanden wir natürlich umso sympathischer, die mit dem entsprechenden Fingerspitzen und Feingefühl daran gegangen sind und sehr taktvollen Umgang gefunden haben mit der Darstellung dieser Mordserie in ihren Werken.
Und denen das auch wirklich ein Anliegen war. Ne? Also man merkt bei den beiden wirklich in jedem Wort, dass es ihnen nahe geht, dass es ihnen nicht egal ist, dass es etwas ist, das sie auch ja mit viel Pietät, mit viel Empathie rüberbringen wollen.
Ja, vielleicht kriegen wir auch nochmal welche, die genau das Gegenteil sind. Auch das ist sicherlich ein spannendes Gespräch. Aber das ist natürlich also für uns umso schöner gewesen, weil wir aus diesem kleinen Hobby-Podcast-Projekt dann auch schon in Kontakt nicht nur mit tollen Hörerinnen und Hörern gekommen sind, sondern solche tollen Kontakte sich für uns auftun. Das ist wirklich ganz toll.
Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich mit den beiden auch abgesprochen, wenn sich da jetzt noch irgendwas Neues entwickelt. Wir denken jetzt hier besonders natürlich an die Möglichkeiten, Leviathan noch weiter auszubauen, dass wir dann nochmal ein Interview machen können und sie nochmal hier zu uns in den Podcast kommen. Also das würde uns natürlich total freuen.
Ach, da fahren wir direkt ans Set und wollen dabei sein.
Jawohl, dann gibt's aber sowas von Originalaufnahme da. Vielleicht können wir mitspielen.
Ja, bestimmt. Ich wüsste schon, ja, egal. Wenn ihr auf jeden Fall da draußen noch Fragen an die beiden habt, dann schickt uns das auch gerne zu. Wir haben nach wie vor noch Kontakt mit den beiden und können die auch weiter gerne mit Fragen löchern. Ansonsten möchten wir euch natürlich A Knife and the Fork oder Dr. Doyle jagt Jack the Ripper sehr ans Herz legen. Nicht, weil wir dafür Geld bekommen, denn das tun wir nicht, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es wirklich ein spannendes Buch zum Lesen ist und eine interessante Auseinandersetzung mit der Mordserie, eine interessante Betrachtung mit interessanten Figuren, als aber natürlich auch James Leviathan. Schaut euch den auf jeden Fall an. Links findet ihr in den Shownotes auf Instagram. Ist das Ganze auch nochmal verlinkt. Und folgt auch gerne Brad und James auf deren Social-Media-Kanälen. Die haben auch mal tollen Content da. Da würden die sich bestimmt sehr freuen.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Und vor allem auch, das interessiert uns sehr, wie euch Leviathan und A Knife in the Fork gefallen hat. Also das ist natürlich auch was, das uns brennend interessiert. Also ihr Lieben, passt auf euch auf. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Hoffen, ihr hattet wieder eine angenehme Zeit mit uns und bedanken uns herzlich für all eure Unterstützung. Also bis ganz bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.